Ich habe erstmal ein sehr großes Problem, Bücher abzubrechen. Ich weiß nicht,
mach ich auch nicht.
Ich muss mich dann zwingen, dieses Buch fertig zu lesen, weil ich immer so, da muss ja jetzt noch das, was Besseres kommen. Also ich weiß nicht, da hat jemand so viel Arbeit reingesteckt und dann hat ja sich ein Verlag auch dafür entschieden. Es kann ja auch sein, dass man Bücher einfach nicht checkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des frühesten Buchclubs in Deutschland. Es ist 8.30 Uhr, würde ich sagen, kurz vor Weihnachten. Und wir haben uns nochmal getroffen, um über die wichtigsten Bücher des Jahres, um eure Weihnachtsempfehlungen auszusprechen, um unsere Lesetipps für diese Zeit zwischen den Jahren und die ganzen Urlaube, die im Januar bei sehr vielen Freiberuflern stattfinden, weil im Januar nichts zu tun ist. Wir, das ist Luca, Kollegin von mir, Coco, Kollegin von mir, Buchhändlerkollegin von mir,
ja,
so kann man das differenzieren, Journalismuskollegin von mir und ich, Thilo Mischke, guten Tag. Thilo, ich will nicht als Einziger meinen Nachnamen sagen.
Guten Tag, das war wirklich eine krasse Anmoderation, also
ja, ich
schmerzhaft 8.30 Uhr.
Ja, und das wirklich, es ist sehr
impressing.
Früh. Also, schön, dass wir uns hier versammelt haben. Luca übernimmt wieder den Lead, wie man so schön sagt, jetzt in der Gesprächsführung.
Freut sich schon seit Tagen
auf dein Lead. Das wird wieder sehr doll gefreestylt.
Und eine Sache wollte ich ankündigen für die Hörerinnen und Hörer, aber noch, ich würde gerne ab nächster Folge unseres Buchclubs kleine Kategorien einfügen, weil ich gelernt habe, dass Leute lieben Kategorien und so, was, wo sie sich jedes Mal darauf freuen können. Ich habe, also eine Kategorie können wir schon mal machen. Ich habe wieder den Zettel vergessen, die ich, dieses kleine Büchlein, das ich mir gekauft habe, in den USA, Buchclub spiele.
Es gibt, ah,
ich habe ja so ein Ding mir gekauft, wo so ganz viele kleine Spiele für den Buchclub drin sind.
Wirklich?
Ja.
Ich bin so aufgeregt.
So 35 kleine Seiten, da kannst du, jede Seite ist ein so ein Spiel für your book club.
Wer hat diese Geschäftsidee und was war der Plan, wie das skalieren wird?
Das ist, glaube ich, nur, weiß ich auch nicht. Ich habe es gekauft für, ich glaube, $20 so. Und das habe ich wieder vergessen, das könnte die Kategorie sein, Thilo vergisst jedes Mal dieses kleine Büchlein.
Ich will auch kurz anmerken, dass wir in der ersten Folge, die Wand, auch Kategorien hatten.
Ja, stimmt.
Ja, sag doch mal welche.
Habe ich vergessen.
Ja.
Luca, sag du noch mal, welche das waren.
Oh Gott. Also es gab auf jeden Fall welche und wer jetzt wissen will, welche, der kann die Folge noch mal hören.
Genial. Deswegen hat Luca den Lead.
Ja.
Ja. Okay, welche Kategorien, also hast du jetzt eine Kategorie für heute aber mitgebracht, die du auch machen
möchtest?
Aber
vielleicht können wir einmal, dann fangen wir doch einfach an jetzt, aber was war denn, wie habt ihr denn 2025 als Literaturjahr, als Buchjahr wahrgenommen? Das würde mich bei euch mal interessieren.
Ich habe hochgradig beeindruckt war ich von, wie viel gute Bücher rauskamen. Also das als Buchhändlerin, da war echt schwer dran zu bleiben, alles gelesen zu haben. Also habe ich auch nicht geschafft. Das schafft niemand, der ernsthaft liest, alles zu lesen. Vor allem, wenn man verschiedene Genres lesen möchte. Aber ich fand das ja extrem stark.
Ich habe ja so einen neuen Lieblingsinfluencer auf Instagram, einen Buchfluencer.
Literaturensohn?
Die sowieso, dich sowieso. Ich habe jetzt leider vergessen, wie er heißt.
Sam Samuel Benke?
Ja, genau, den meine ich.
Ja, ja, lustig. Der war letzte Woche gerade in meiner Buchhandlung.
Ich mag da den Ton, wie er spricht. Ich mag dieses Spektrum. Es fing ja an mit, diese fünf Bücher habt ihr in der Schule gelesen und sie sind wirklich gut. Und jetzt irgendwie so, wir müssen mehr miteinander diskutieren, seid politisch, aber geht aufeinander zu. Ich so, okay, ich mag, dass das einfach so ein Riesenspektrum ist an Themen, die er bespricht. Also der war auf jeden Fall meine Entdeckung und bei ihm frage ich mich aber, weil der ja dann wirklich so sieben Bücher, die ich in den letzten zwei Tagen gelesen habe. Und dann hält er so das und das hoch. Und ich frage mich, ob er den Buchhändlerinnen und Buchhändler-Trick macht, dass er so reinliest und dann sagt, ich habe das gelesen, ob er die wirklich liest.
Das kann ich ja nicht. Also ich als Buchhändlerin sage ganz ehrlich, ich kann das nicht, weil ich Angst habe auf Seite 385 passiert dann noch was völlig political nicht korrekt ist und ich habe dann gesagt, super starkes Buch, alles richtig toll, das und das passiert und dann habe ich das empfohlen. Kann ich nicht. Ich muss das gelesen haben.
Aber ich glaube, das ist ja generell diese ganze Booktalk-Bubble und diese ganzen Bücher-Influencer, das setzt einen ja generell voll unter Druck, weil die lesen ja gefühlt 10 Bücher pro Woche und haben zum Erscheinungsdatum schon 3 Rezensionen zu den Sachen geschrieben und man als Person mit einer 40-Stunden-Woche Freunde und Hobbys
Und trotzdem lese ich 50 Bücher. Und trotzdem Bücher mehr.
Fühlt man sich manchmal unter Druck gesetzt.
Gab es da nicht so eine Bewegung irgendwie auch, dass jetzt so, das mir ist so, als hätte ich irgendwie bei BookTok mitbekommen, so hier depressurize lesen, dass das irgendwie die Leute sich so unter Druck gesetzt gefühlt haben durch diese ganzen Bookfluencer, dass sie wieder so ein bisschen das Fun in das Buch reinbringen wollen.
Die einzige, die mir da Druck macht, ist Mareike Fallwickel, und die darf, weil es halt Mareike Fallwickel ist, aber die geht immer, die liebt Freibäder und geht mit ihren Kids ins Freibad, hat aber so 8 Bücher dabei und dann am Ende des Tages postet so, ich habe jetzt 3 von diesen 8 Büchern. Denk mal so, wie funktioniert denn das? Das ist die einzige, die mir wirklich Druck macht.
Aber es kommt ja auch darauf an, wie lang die Bücher sind. Und ich habe auch jetzt, also ich muss jetzt sagen, gegen Ende des Jahres hatte ich so ein bisschen eine Leseflaute. Und dann ist mir aufgefallen, da mag ich dann doch lieber strukturierte und kurze Bücher. Mhm. Also wirklich in Kapiteln, weil mir ist auch aufgefallen, Bücher, die keine Kapitel haben, das ist nichts für mich. Weil dann habe ich nie so ein Ende. Also weil ich mag dann so gern, okay, ich lese bis Kapitel 3 und dann mache ich was anderes. Wenn da aber kein Ende ist, dann denke ich immer so, ich kann nicht aufhören, sonst vergesse ich, wo ich vorher war. Und wenn die dann wirklich so 200 bis 250 Seiten haben, perfekt.
Das ist mir auch aufgefallen dieses Jahr. Es gibt mehr Bücher unter 200 Seiten, hatte ich das Gefühl, auf dem Novitätentisch meiner Mutter, die ja für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, auch Buchhändlerin ist. Und da war ich angetan, weil ich finde, das ist so die richtige Länge in Zeiten von, wenn wir Dokus machen, die 90 Minuten sind und alle uns aber spiegeln, keiner hat mehr die Geduld für 90 Minuten, schafft eigentlich auch kaum jemand, oder es ist schon ein Zeitinvestment, wenn man sagt 300, 350 Seiten. Ja. So. Und deswegen finde ich, das war so literarisch für mich die interessanteste Beobachtung. Bücher dünne werden kürzer und man kann die so wegkonsumieren.
Ja. Wobei ich dann auch nicht ganz, also manchmal denke ich mir auch so, dann kommt man auch nicht richtig in die Geschichte rein. Also dann, also mein bestes Beispiel, ich weiß, das ist sehr kontrovers, dieses Buch hier, aber ein wenig Leben.
Ich wusste, dass du das sagst.
Ja, ich hatte schon Angst, das gerade zu sagen. Aber ich finde, das ist für mich trotzdem das perfekte Beispiel, dass man da wirklich in ein Buch komplett eintaucht. Also komplett das ganze Leben mit der Person so quasi Hand in Hand durchgeht.
Aber taucht doch nicht in ein wenig Leben ein.
Okay, dann was ist ein anderes sehr langes
Buch? Irgendwie John Irving Bücher, die sind ja auch immer sehr lang und da kann man ja dann auch so in diese Leben und in diese Welten eintauchen.
Die Säulen der Erde.
Ja. So, ich habe dieses Jahr auf jeden Fall so ein Buch gelesen, ich weiß nicht, da haben wir bestimmt drüber schon geredet. Dieses von der Gottesfall, genau, das ist ja auch ein dickes Buch. Und das war dann so, ich mochte das ja. Haben wir darüber schon mal gesprochen, weil dein Gesicht so entsetzt ist?
Nein, ich gucke so entsetzt, weil ich jetzt auch nachgucken muss, weil es mein lieblingsdickes Buch, weil ich den Titel nicht weiß.
Ich finde es lustig, dass ich doch gesagt habe, ich habe mir Notizen gemacht, habe meine Notizen weggelegt und jetzt sitzt ihr beide mit am Telefon.
Ich eröffne ja, wenn wir unseren Buchclub haben, einfach immer Goodreads. Das ist einfach, und dann gucke ich nach, was ich gelesen habe.
Ah, du nutzt Goodreads?
Richtig viel,
da muss ich dir folgen.
Der Gott des Waldes hat von mir tatsächlich 4 Sterne bekommen.
Oha.
Was mich überrascht, weil so gut fand ich es jetzt auch nicht.
Was ging es da? Weil ich habe immer das Gefühl, wir müssen die Zuhörenden
also
abholen.
Also machen wir es so. Also Gotteswald ist ein Buch von Liz Moore. Und das Cover des Buches ist, ich habe es verbotenerweise am Flughafen gekauft. Mir ging es dieses Jahr, ja, wie einige Leute,
nicht so gut. Und hast so gut. Danach, dass du kompensierst das über Bücher am Flughafen kaufen?
Ja.
War es eine Thalia-Filiale am Ende noch?
Nee, es war so ein egal. Ich habe es da gekauft, weil ich dachte, okay, da kann ich Bücher kaufen, die das kriege ich so weggelesen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Die sind so kuratiert, dass das eher so, ach komm, das lese ich.
Und dieses Cover des Buches ist komplett irreführend.
Schön.
Da ist nämlich...
Aber schön.
So ein, genau, man sieht so einen Wald, da ist so ein See, in dem sich irgendwie so Wolken spiegeln. Eine einsame Person steht an diesem See, es reflektiert sich. Und so ein rosafarbener Blutfaden läuft an diesem Cover runter.
Auch, ich dachte, das wäre Eis. Danke, dass ich hab's auch nicht als Blut wahrgenommen. Ich dachte, es ist irgendwie so ein Slimy. Das
für
ist
mich
pink.
Ist es Eis.
Ja, was ist denn jetzt Blut?
Blut. Für mich ist es Blut, rosa Blut.
Ja, aber warum rosa?
Das sagt so viel über uns. Blut, Eis, Slimy. Kennt man Slimy noch? Also so ein Klibberschleim halt.
Ja, so mit dem man, wenn man die reindrückt in die Packung, Püpse machen kann. Pupert. Oh. So. Und ich dachte so, da steht oben drauf in der rechten Ecke ein literarischer Thriller der Spitzenklasse.
The Guardian. Stimmt aber. Fand ich auch.
Ja, warte. Auf der Rückseite steht sogar drauf, Stephen King, wer die ersten 10 Seiten gelesen hat, kann dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen.
Das hatte mich auch gecatcht, dass Stephen King was dazu sagt.
Und da sieht man auch, Blooper funktionieren tatsächlich, also diese kleinen Wörter, die drauf sind. Und dann habe ich das
Pupa?
Gelesen. Habe ich das gelesen in der Annahme. Ich habe es gelesen als Thriller mit so Horror und habe die ganze Zeit auf so eine Art Gott des Waldes gewartet, der dann irgendwie Leute metzelt und vielleicht rosa Blut hat.
Aber ist ja interessant, weil eigentlich bist du ja gar nicht so die Person, die so viele Thriller liest, oder nicht?
So, und ich wollte aber mal sowas lesen und dann habe ich eigentlich, und ich habe runtergeschrieben bei Goodreads in meiner Mini-Review, die ich da manchmal mache, Great American Novel ohne nervigen Männerballast.
Hast du das als Thilo Mischke geschrieben?
Ja.
Ach krass.
So,
ich muss dir folgen, offensichtlich.
Weil das ist eine Great American Novel. Man lernt ganz viel über die USA. Ja. Es spielt in einer in diesen Camps, die wir ja alle aus so Slasher-Filmen, irgendwie Freitag der 13. und Halloween kennen.
Aber, und das Besondere ist ja, dass die Familie, die das, der das Camp gehört, oberhalb wohnt, gell? Mit den Kindern. Mhm.
Und man ist in diesen Wäldern mit diesen Jugendlichen und man ist irgendwie in der Pubertät dieser Jugendlichen. Und man spürt, und ich fand es toll, ich kenne so ganz viele Pubertäts-Männergeschichten.
Das ist gut, dass du das sagst, weil das fand ich dieses Jahr sehr auffällig. Ich habe sehr viel Adoleszenz gelesen. Es war sehr viel so ganz junge Roadtrip-schick anmutende Geschichten.
Und da habe ich Pubertät Frau, Mädchen gelesen und irgendwie auf so eine richtig, so eine, auf so eine, weißt du, so nicht wie man, so wie Stephen King das machen würde, der sich ja irgendwie sehr viel in der Menstruation von Frauen wirklich, also man liest ein Stephen King Buch, man hat ganz oft so Pubertät und es ist so immer so ein bisschen so unangenehm. Man liest es, es ist unangenehm. Der Anfang von Carrie ist gelesen, also Carrie, das ist ja Satans jüngste Tochter, wurde auch verfilmt, ein toller Film. Und dann wollte ich das Buch immer mal lesen. Hab dann angefangen, das Buch zu lesen. Das spielt in der Dusche einer Highschool von Mädchen. Nee, da war dann so für mich sofort so, oh nee, möchte ich nicht lesen.
Ja,
nee. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil davon. Das ist so, ja, ah, okay, irgendwie so dazugehören, irgendwie komisch sein, nicht geliebt werden. Und da gibt es so ganz viele junge Frauen, die eben diese Kategorien erfüllen. Und man liest es mit großer Neugierde. Und dieser Thriller, es geht um einen Mord, eine Person verschwindet, es verschwindet schon wieder eine Person und man verfolgt diese Geschichte in verschiedenen Zeitepochen. Das ist so die Idee des Buchs. In den 60ern, ich glaube in den 80ern.
Boah, erinnere mich.
Und ist das dein Lieblingsbuch des Jahres?
Auf gar keinen Fall.
Nee, also da wäre ich jetzt aber auch wirklich vom Stuhl gerutscht.
Ja, ich war auch gerade so.
Ich will es nur kurz sagen, ich rede sehr lange über das Buch gerade.
Ja, das
ich wollte nur kurz.
Du hast doch mehr in dir ausgelöst, als du Goodreads gesagt hast.
Also, es hat mir gut gefallen, weil man eben wirklich man konnte es weglesen. Ja. Und man hat eben so wie John Irving für Anfänger ist das.
Mhm.
So, man kriegt eben dieses Gefühl, man ist da eben Teil dieser Gruppe. Was John Irving ja so kann, ist ja zum Beispiel auch, man ist irgendwie immer drin und bei seinen Figuren steht neben denen und darf mitspielen. Und das schafft dieses Buch.
Mhm.
Und der Gotteswald ist auch. Deswegen hatte ich große Freude, das zu lesen.
Gut, ja. Ich habe währenddessen überlegt und nachgeschaut. Ich habe sehr viele dicke Bücher gelesen dieses Jahr.
Mhm.
Der Wilde, kann ich den Autor nicht sagen, genial. Das wäre was für dich auf jeden Fall. Fabula Rasa, Vera Kaiser, auch sehr dick. Körper aus Licht. Und auf Körper aus Licht, kennst du den Titel?
Nee.
Das ist ein wenig Leben aus weiblicher Perspektive. Ja, das wird dir richtig gut gefallen.
Okay,
also das muss notiert werden. Also haut dich auch so weg?
Ja. Das ist unfassbar viel Schicksalsschläge. Auch wirklich so, dass man zwischendurch denkt, das ist ein bisschen jetzt übertrieben, das ist, jetzt wird's Fantasy, aber.
Ja, man, das ist ja bei diesen dicken Büchern oder bei denen, wo du Personen so folgst, sogar wenn so viele Schicksalsschläge passieren, dass man eigentlich denkt, okay, das kann jetzt gar nicht mehr sein, aber du lebst dieses Leben so mit der Person, dass du dann trotzdem gebrochen bist.
Oh, das wird dir gefallen, das Buch. Körper aus Licht, Marc.
Okay.
Geht's aber noch gerade erst als Hardcover.
Ja.
Würde ich aufs Taschenbuch auf jeden Fall warten, das ist extrem dick und schwer.
Also Taschenbücher lesen wir hier nicht.
Ach so? Der Wilde, Entschuldigung.
Also Taschenbücher.
Umsätze für Buchhändlerin.
Ich mag Taschenbücher einfach nicht.
Wirklich?
Ja.
Das habe ich noch nie irgendwen sagen hören. Alle präferieren Taschenbuch.
Nee.
Also ich mag vom Gefühl zum Lesen her, mag ich auch lieber Hardcover, aber es ist halt günstiger.
Das stimmt. Also das ist, meine Freundin regt sich auch mal oder macht sich lustig über den Satz, dass ich noch nie in der Bibliothek war. Wenn man eben ein Kind von Buchhändlern ist.
Ja, das ist ja völlig.
So, dann, weißt du, so, dass, wenn du Kind von Buchhändlern bist, dann liest du natürlich immer HC, wie meine Mutter sagen würde.
HC, sagt sie?
Ja.
Ah, ja. Ich war nur als Kind in so einer, in der Lesescheune, glaube ich. Buchscheune, Lesescheune. Das fand ich mal großartig, mit Büchern auszuleihen, aber seit ich Geld verdiene und jetzt selbst ein Buch lese, ich auch meistens.
Ich musste erst eine Buchhandlung eröffnen, um mir Bücher zu leisten.
Ja, wobei ich auch sagen muss, weil du Samuel gerade erwähnt hast, der hatte die Woche ja ein Reel, wo er gesagt hat, geh zu Buchhändlerinnen, wir brauchen den Umsatz.
Mhm.
Ich war sehr krasse Kundin bei Dussmann und ich bereue im Nachgang jedes einzelne Buch, das ich da gekauft habe, weil ich es lieber in einer kleinen Buchhandlung gegeben hätte.
Meine Mutter hat auch immer gesagt, die kennt natürlich Dussmann, ist ja auch ein Berliner Unternehmen.
Mhm.
Und meine Mutter hat immer gesagt, als Dussmann aufgemacht hat, es ist ohne Zweifel eine schöne Buchhandlung in der Friedrichstraße. Kann man nicht. Die hat ein tolles Angebot. Total. Es macht Spaß, da zu schlendern.
Und sehr schöne Öffnungszeiten. Und die haben mir auch während Covid echt den Arsch gerettet. Ich war da richtig, richtig viel Zeit, weil man in Buchhandlung gehen durfte.
Ja, meine Mutter hat auf jeden Fall auch während Covid, das war so richtig gut, dass diese Buchhandlung meiner Mutter offen bleiben durfte.
Ja,
das hat so
total.
Na jedenfalls, und die hat immer gesagt, das ist ja kein Buchhändler. Der interessiert sich nicht für Bücher, für den ist sozusagen...
Ja, ein sehr guter Punkt, ja.
Das ist einfach ein Geschäft. Der hat irgendwie Bärenmenü, also der hat dann diese Berliner Schulspeisung gemacht. Meine Mutter hat immer gesagt, Der hatte dann auch so ganz, es gab dann so damals so Probleme, weil die so schlechtes Essen und schlechte Qualität hat. Der macht Schulspeisung, Hausreinigung ja, und Bücher.
Da, Facility habe ich auch gesehen, genau, dass die das machen.
Und da meinte meine Mutter, da geht man dann keine Bücher kaufen.
Nee, das ist halt ein Unternehmen.
Das ist natürlich totaler Quatsch am Ende, ja, weil die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die da arbeiten, die sind ja, die verkaufen ihre Bücher ja mit Freude und Liebe.
Und ein sehr guter Freund, der Gibran, arbeitet unten im literarischen Bereich. Der empfiehlt wirklich 1A Spitzenklasse. Aber es ist natürlich ein anderes Empfehlen, als wenn du in einer individuellen kleinen Buchhandlung stehst.
Seit diesem Jahr nicht mehr hin. Ich lese nur noch Thriller. Ich gehe da nicht mehr in literarischer Bereich, das liebe ich nicht.
Okay. Du kaufst nur noch an Flughäfen und Bahnhöfen.
Genau, das ist meine Literatur. Egal. Mein Literaturverständnis. Mein Kulturverständnis ja, ist ja, Bahnhofsliteratur.
Stark.
Ja.
Gut. Okay.
Also wichtigste Frage, um hier mal schnell abzulenken, um hier rauszukommen. Könnt ihr euch auf ein Buch festlegen, was ihr am meisten mochtet dieses Jahr?
Ja, bitte, fang du an. Ich will, aber wir haben jetzt ganz viel über meinen Luca.
Ich würde jetzt dann danach auch mal ein Buch über eins sprechen.
Ja, nein, vielleicht von Doris Knecht. Krass. Fucking genial.
Okay, um was geht's da?
Es geht um eine Frau, die mit ihrem Hund außerhalb wohnt, hat aber auch eine Wohnung in der Stadt. Und sie trifft im Supermarkt auf eine vergangene Liebe. Also die Frau wird, boah, lasst mich nicht lügen, die ist auf jeden Fall über 50. Mhm. Und sie trifft auf diesen Mann im Supermarkt und du folgst ihm im Gedankengang, was da in ihr passiert, ob sie wieder sich da reinbegibt, sich Mühe gibt, versucht wieder eine Beziehung zu führen oder das anzustreben oder bleibt sie alleine. Und am Ende ist dieses Buch eine Ode auf die Freundschaft und dass das auch eine klassische heteronormative Paarbeziehung ersetzen kann.
Mhm.
Ganz, ganz, ganz tolles Buch. Mit so einem ganz Wiener Schmäh. Die Doris Knecht hat so einen ganz tollen Ton mit sehr viel Ironie. Also als über 40-jährige Frau habe ich das sehr gefühlt.
Okay. Wem würdest du schenken? Das ist ja auch eine...
Ich finde es total gut. Genauso müssen wir es machen.
Danke. Wem würde ich dieses Buch schenken?
Nee, ernsthaft? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil es bedeutet ja sehr viel, wenn du so ein Buch schenkst.
Total. Buch schenken ist super intim.
So, hier, Freundschaft führen, richtig gemacht, schenke ich dir. So.
Genau. Wem würde ich das schenken? Also, Single-Frauen, Single-weiblich gelesenen Personen, die keinen Fokus mehr auf Dating und heteronormative Beziehungsformen haben.
Okay.
Und wenn du jemanden hast, der da sehr drauf fixiert ist, vielleicht dann auch der Person, um da so einen Ausweg zu kriegen raus.
Okay, interessant.
Ja, aber keinen jungen Leuten, glaube ich. Also ich würde es nicht unter 20 verschenken und auch nicht unter 25.
Ich bin 26.
Du darfst schon lesen.
Ich darf es lesen.
Ja,
okay. Okay.
Mhm. Also ich glaube, es ist Jim.
Das finde ich wirklich? So lustig. Ich ja. wirklich, das finde ich so lustig.
Es ist Jim, Leute. Ich habe jetzt nochmal meine Liste aller meiner. Also, ich habe viele.
Bei allem Verschrobenen, was du liest, findest du jetzt Jim am besten.
Ich habe das am meisten empfohlen. Ich habe das am meisten.
Krass. Also, das ist ein saugutes Buch, aber das hätte ich jetzt null erwartet.
Ich auch nicht gedacht.
Und ich meine, ihr wisst, dass wir diesen nicht zu nennenden Preis eigentlich verleihen wollten.
Ja.
Wir können es jetzt einfach mal sagen.
Nee.
Okay.
Da habe ich keine Antwort gekriegt.
Du hast keine Antwort. Also wir haben nach einer bekannten Autorin aus Deutschland einen Preis.
Ich bin fast vom Stuhl gefallen.
Einen Preis. Nennen wir sie einfach die bekannteste Autorin Deutschlands derzeit. Haben wir einen Preis benannt, die bekannteste Autorin Deutschlands Preis für Bücher, die Leute dazu begeistern, mehr zu lesen, weil diese Autorin dafür bekannt ist, dass ihre Bücher es geschafft haben, viele Leute zum Lesen zu führen.
Ja.
Und weil wir haben diese Autorin über dich, Coco, angefragt, dürfen wir diesen Preis verleihen in deinem Namen? Sie hat nie geantwortet auf deine Anfrage.
Was richtig schade ist, weil wir eigentlich Freundin sind. Ich werde das...
Kannst ja noch mal ein bisschen...
Meine Weihnachtsgrüße werde ich das noch mal verpacken.
Mein Bruder hat in 3D-Drucker so eine kleine Trophäe ausgedruckt. Wir haben in Comic Sans den Namen Jim. Das hat nämlich gewonnen, ohne dass ich euch beide gefragt habe.
Ich wollte sagen, da haben wir nicht mitgemacht.
Also ich fand es auch ein sehr gutes Buch. Du hast es ja auch gelesen, oder? Aber es würde jetzt nicht Platz 1 belegen.
Ich habe es einfach zu oft empfohlen. Also ich kann ja mal sagen, Bücher, die ich richtig toll fand dieses
Wieso
Jahr.
Hast du es denn empfohlen, dieses Buch?
Und wem würdest du es empfehlen?
Okay, also ich habe dieses Buch empfohlen, weil es so überraschend ist, was das Buch ist und worum es wirklich geht.
Mhm.
Also du liest es, das ist wie, ich habe das Buch also für Horrorfilmfans immer verglichen mit dem Film Die Fliege. Mhm. So, du guckst einen Horrorfilm
Habe ich auch, weiß ich gar nicht.
Da verwandelt sich ein Mann aufgrund eines Experiments in eine Fliege. Es gibt es einmal als 50er Jahre oder 60er Jahre Version und dann gibt es einmal als 80er, 90er Jahre Version, ich glaube 80er mit Jeff Goldblum als junger Mann. Toller Film und du lernst aber eigentlich was über Identität, dazugehören. Das bedeutet mehr als das, was du siehst. Und Jim ist genau das Gleiche. Du liest ein Buch und denkst, du liest jetzt so ein Roman über eine Frau, die sportsüchtig wird.
Ja.
Mhm. Und eigentlich liest du aber einen Horrorfilm. Also das ist ein Horrorbuch. Ich finde das total faszinierend.
So ein Ekelhorrorbuch.
Ekelhorrorbuch.
So eklig wie Image eklig war? Nee. Oder?
Also Image war eklig. Das war dann so effekteklig. So, ich möchte ein Beispiel geben. Ich würde mir jetzt einen Popel aus der Nase ziehen und den vor euch essen. Das ist Image.
Ja.
Und ihr müsstet dazu gucken. Und ich würde sagen, salzig.
Oh Gott.
So, das ist Image. Und Jim ist
schwierig.
Was für ein anderes. Das ist halt nicht so. Also einem wird dabei nicht schlecht, wenn man das liest, sondern man fühlt eher den Schmerz der Protagonistin.
Ja.
Und wem, wie Luca schon gefragt hat, wem würdest du das antun?
All meinen Jim-Rat-Freunden.
Hast du so viele?
Nee.
Das siehst du.
Ich habe so zwei, würde ich sagen. Ich würde das Leuten empfehlen, also ich würde das zum Beispiel sagen, ey, brauchst du wieder so einen Kickstart zum Lesen? Das hat nämlich genau die richtige Länge. Die Figuren sind so plastisch, weil sie sehr klischeehaft sind, dass man der Sache so super nahe kommt. Und irgendwie, du kannst die Figuren sofort verstehen. Da gibt es kein Rätsel um diese Figuren. Du weißt, was die bedeuten. Du weißt, warum die da sind. Die sagen alle gute Sätze. Also die reden nicht bescheuert miteinander. Es gibt ja ganz viele Bücher, wo Leute miteinander bescheuert reden. So wie Drehbuchbücher. So, hey, ho, wie geht's? Keiner redet so. Und die Leute reden aber echt in dem Buch miteinander. Und ich mag auch die Gedanken der Hauptfigur, die eben da so eine Verwandlung durchmacht. Und es ist nicht das beste Buch, was ich je in meinem Leben gelesen habe. Es ist auch nicht das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Aber es ist das Buch, an das ich am meisten gedacht habe.
Ah, ja.
Und das macht es zu dem besten Buch 2025 für mich.
Krass, okay.
Luca?
Also, ich habe mir viele Gedanken gestern gemacht und ich habe so drei Lieblingsbücher und mir ist aufgefallen, dass keins in 2025 so gut war, um eins meiner drei Lieblingsbücher zu ersetzen. Das fand ich erstmal krass, dass dieses Jahr kein Buch geschafft hat.
Ist ein wenig Leben unter deinen generell gut?
Nein. Zum Glück nicht. Nee, und dann habe ich zwei Bücher außer Korn, die ich dieses Jahr aber sehr gerne gelesen habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, so ein Genre habe, was ich einfach sehr gerne lese, und zwar Bücher, die in Berlin spielen.
Bücher, die letzte Person, die noch die Bücher noch lesen möchte, die in Berlin spielen.
Ja, Bücher, die in Berlin spielen. Bücher, die um junge Leute gehen und Bücher.
Ich fühle das leider so sehr, ja.
Ja, und Bücher, die sehr viel um Dating in Berlin gehen. Okay, ich weiß, ich glaube, du bist wirklich
die Letzte, die das noch
mit. Ich glaube, alle Bücher, die ab 2000, ab Benjamin von Stuttgart, bare Soloalbum.
Ja, und direkt voll auf Fersen, live Rand, Allegro Pastel. Das ist auch dein Buch.
Okay, aber also vielleicht hat ja einer von euch eins von den Büchern gelesen, weil zum einen ist es Hundesohn, das jemand von euch gelesen?
Nein.
Und das andere ist Good Girl, hat das jemand gelesen?
Ja.
Und also, es sind beides mal Protagonisten, die einen Migrationshintergrund haben und quasi nach Berlin neu kommen. Und natürlich, also ich kann mich natürlich nicht mit einer Person mit einem Migrationshintergrund vergleichen, aber ich bin ja auch zugezogen. Und deshalb hat man immer das Gefühl, man sieht so durch diese Perspektive Berlin so eine Person, die halt neu nach Berlin kommt.
Okay, es ist eindeutig eine Altersfrage. Und wie lang man hier ist.
Genau, deswegen kann ich diese Bücher tatsächlich, also
ich nicht mehr lesen.
Ich kann die nicht, für mich ist der Blick auf Berlin ist total, weil ich den ja immer so, ja okay.
Das aber ist dann, so ein Touristen,
ohne das abzuwerten.
Wir schätzen deine Meinung.
Ja.
Das ist völlig in Ordnung. Aber das ist so eine touristische Außensicht, was nichts mehr mit meinem Alltag hier zu tun hat.
Ja.
Das ist so dieses aufregende Berlin, was mich mehr nervt inzwischen. Aber ich finde lustig, dass du Hundesohn und ich habe beide gelesen und Good Girl. Und ich fand das Einzige an beiden Büchern, was mich dazu bewegt, zu sagen, das sind gute Bücher, ist der Migrationshintergrund von beiden Protagonisten.
Ja, das sehe ich aber auch so. Also, weil das bei beidem halt so diesen, also es bringt was Besonderes in das Buch rein. Ich finde, bei Hundesohn ist es auf jeden Fall auch noch sehr die Sprache.
Mhm.
Also, es geht halt um eine Person, die halt einen Mann liebt, der aber in der Türkei lebt und sich aber, also quasi datet in Berlin. Und diese Sprache ist irgendwie so schnell und so krass und irgendwie so auch so ein bisschen so roh. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe das Buch wirklich in einem Tag weggelesen, weil ich es so krass fand. und das fand ich sehr gut. Und Good Girl, das würde ich sagen, mag ich sogar noch mehr, weil das ist auch schon ein bisschen dickeres Buch und da konnte man sich auch so in die, konnte man in die Geschichte so eintauchen. Und für mich hat es natürlich schon sehr ausgemacht, diese Ekstase, dieser Rausch. Es geht sehr viel um Drogen und sehr viel um
Berghain.
Ja, genau, so der, ich weiß gar nicht, die nennen den Club ja anders
irgendwie. Aber es ist so offensichtlich
Berghain. Das ist so natürlich das Berghain, was darum geht. Und dann verlieben die sich immer und dann hat sie eine toxische Beziehung mit jemandem und
Gewalt erfahren. Hat der Typ mich sauer gemacht.
Der hat mich so sauer gemacht und das ist so ein Künstler. Und keine Ahnung, irgendwie, also in der Bubble, in der ich lebe, also natürlich ist es nicht jetzt, also, aber ich kenne so Leute, die so leben, die so immer im Berghain sind und dann aftern und dann haben die Künstlerfreunde.
Und Thilo so, ja, vor 20 Jahren habe ich
das angefangen. Ja, das ist dann lustig. Aber dann finde ich das Krasse, dann nämlich ihr Migrationshintergrund, ich glaube, sie kommt, ist Afghanin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann ist es so dieses Ekstase-Rausch, dieser Mann. Und dann kommt sie nach Hause und es ist so alles so anders. Und ich finde, also ich fand es ein krass gutes Buch. Ich fand so
das
toll.
Das möchte ich lesen.
Ja, das möchtest du lesen. Ich fand die Szene, wo sie aus dem Club rausgeht.
Schreibe ich gleich meiner Mutter als Weihnachtsgeschenk. Erzählt mal weiter.
Dass, sie kommt aus dem Club raus und hat immer Angst, dass der Taxifahrer einer ihrer Onkel ist.
Ja.
Das fand ich so eine schöne Idee, das da einzuflechten.
Ja.
Aber das war tatsächlich der einzige Punkt.
Ja, die Enttäuschung ihres Vaters und diese innere Zerrissenheit. Ja. Und wer ist sie eigentlich? Und ist sie diese Partyperson, die diesen Rausch braucht und mit diesem Mann, der so Künstler ist und für den sie sich ja komplett irgendwie aufgibt? Oder man merkt ja auch, dass sie trotzdem so ihre Familie liebt und diese Enttäuschung, die sie ihrem Vater immer wieder antut und so. Ich weiß nicht, ich fand's einfach ein krass gutes Buch und also das habe ich, glaube ich, am liebsten gelesen dieses Jahr. Aber es ist trotzdem nicht mein Lieblingsbuch geworden. So, also
ist es jetzt das dritte, was du sagst?
Hundesohn? Good Girl?
Good Girl, nee, und ich habe ansonsten drei Lieblingsbücher, die ich immer
schon so.
Ja, und die wurden nicht ersetzt dieses Jahr, das finde ich interessant.
Okay, achso, das habe ich aufgehört, dass irgendwie meine Lieblingsbücher sind meine Lieblingsbücher, die dürfen gar nicht ersetzt werden. Ja. Das ist so, geht gar nicht.
Ist eins davon Rumo von Walter Mörs?
Ich glaube, wenn wir schaffen es jedes Mal über Rumo zu reden und wir schaffen es jedes Mal auch über nichts zu reden, was eins meiner Lieblingsbücher ist und möglicherweise Regenroman.
Oha!
Aber da wurde ja gesagt, das dürfen wir nicht in diesem Buchclub lesen, weil man ja. Es gab aber auch jemand, der gesagt hat, im Übrigen in den Kommentaren bei Patreon, der gesagt hat, man kann ruhig auch mal ein Buch im Buchclub lesen, was man schon gelesen hat.
Okay, ja, natürlich.
Aber jetzt lesen wir ja Lazar, haben wir noch gar nicht angegeben, ne?
So, Lazar. Angegeben.
Angekündigt.
Ich habe schon angefangen.
Ja, du hast ja auch schon geschrieben. Jetzt haben wir nicht. Nein, du darfst nichts sagen.
Okay.
Aber man sieht alles. Toll, du hast so viel gesagt, ohne was zu
sagen.
Naja,
gut. Ich muss. Also, was waren denn jetzt das dritte Buch? Ah, nee, deine drei Lieblingsbücher, aber diese zwei Bücher waren die dir dieses Jahr gefallen
haben. Genau, meine zwei Top-Bücher des Jahres:
Hundesohn, Good Girl. Gottes Waldes.
Nee.
Nein, vielleicht.
Gottes Jim. Waldes.
Oh, sorry.
Nee, Gottes Waldes.
Also, du hast so viel davon geredet. Das werde ich mir für immer erzählen. Was ist denn das Lieblingsbuch von Thilo Michke?
Ja, Gottes Waldes.
Das neue Liz Moore-Buch. Der Thriller, der ihre Knie schlottern lässt.
Entschuldigung.
Ich würde aber gerne von euch nochmal, also wenn wir sagen, dass es ein Buch gab, wie zum Beispiel Jim, das irgendwie nicht das, aber was war denn so das beste Buch dieses Jahr, was aber eben so der beste, oder wie nennen wir es, wie der beste Underdog, den ihr dieses Jahr gelesen habt?
Das ist kein Underdog, aber Julia Engelmann.
Also hast du erzählt, du bist jetzt durch, nehme ich mal an.
Ja, das ist schon echt stark. Das ist ja ihr Debüt gewesen, oder? Sie kommt ja aus dem Poetry Slam.
Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, es war ihr Debüt. Also das muss ich echt sagen. Als Debüt wäre das wirklich mindblowing genial. Das ist sehr philosophisch. Das fand ich schon, oh mein Gott, wo kommt das dann jetzt auf einmal her? Vielleicht war das für andere, die sie kennen. Ich kannte sie halt gar nicht.
Mhm.
Irgendwie erwartbar. Für mich war das so, wie krass ist dieses Buch für so eine junge Person? Fand ich extrem gut.
Mhm.
Habe ich auch viel verkauft. Daran mag ich das halt auch immer.
Hast du es verkauft, weil du es mochtest, oder hast du es verkauft, weil die Leute in den Laden kamen und gesagt haben, ich möchte das neue Julia Engelmann?
Nein, ich habe es den Leuten aufgeschwätzt.
Ja.
Also so ein Buch, was man nicht dachte, so ein bisschen underrated, oder, also, man hat es dich voll reingezogen? Oder?
Nee, eher, weil Jim ist nicht mein, sozusagen, es ist das Buch, was ich am meisten empfohlen habe, daran habe ich am meisten gedacht, aber es ist nicht das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, sondern da habe ich andere Bücher gelesen, aber an die habe ich weniger gedacht und weniger empfohlen. Also ich möchte einem, dann gebe ich ein Beispiel. Ich habe das neue, ich liebe Leon de Winter, das ist ein niederländischer Autor, der auch sehr, du bist sehr nah an dem dran, wenn du die Geschichten liest, es ist sehr viel über jüdische Identität in Europa, es sind oft so verquirkte Geschichten.
Aber kein Crime.
Kein Crime. So, irgendwie kannst du es, wenn du willst, auch als Crime lesen, aber so ist es nicht. Es ist eher so es gibt Hoffmanns Hunger, zum Beispiel ein Buch, was ich extrem gut fand, die besten Essensbeschreibungen in einem Buch ever.
Mir wirklich gar nichts.
Und die besten, ich muss auf Toilette und bin ein alter Mann und kann nicht richtig kacken, Beschreibungen ever in einem Buch.
Das klingt stark nach Dingen, die ich nicht lesen möchte.
Ja. Das klingt super eklig, wenn man das beschreibt. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich diesen Satz jemals laut sagen werde. Mhm. Aber du liest es und denkst so, wow, da hat jemand literarisch den Toilettengang wirklich perfekt beschrieben.
So, das ist ja ein Satz. Ja? Der macht mich ja regelmäßig wütend, wenn Leute sagen, also, da wurde jetzt literarisch der Toilettengang gut beschrieben.
Ja, aber...
Wie oft hörst du diesen Satz? Sätze nie. Die Szene möchte ich gerne, dass du das nächste Mal vorliest.
Okay.
Weil wie soll man denn literarisch genial in den Toilettengang von einem alten, wahrscheinlich noch weißen Mann?
Es spielt in der Tschechoslowakei 1976 auf der Toilette.
Und was soll, also das möchte ich wirklich mal, das ist eine Situation, wo ich das Gefühl habe, dass Leute Literatur kodieren, dass andere denken, okay, check ich nicht. Das ist so ein...
Das Gute ist, du checkst es sofort.
Wenn du das mir vorliest das nächste Mal?
Ja.
Okay,
dann lasse ich
das so stehen und gehe dann aber gerne nochmal in Diskussion, weil wenn ich das jetzt jemandem sagen würde...
Die beste Kackszene in einem Buch.
Ja, oder das ist jetzt literarisch total wertvoll. Wie sagen dann diese ganzen LiteraturkritikerInnen, das ist alles so dicht geschrieben. Wisst ihr, solche Beschreibungen von Texten, da hätte ich als Nichtleserin da gestanden und gesagt, so, oh Gott, da bin ich obviously zu dumm für, da habe ich null Bock, das zu lesen. Das muss doch, genau wie du über Jim sagst, boah, das ging mir schnell rein, ich habe das gut verstanden, das war zugänglich. Caro Wahl, bestes Beispiel, die schreibt so, dass man das Gefühl hat, einen guten Film zu sehen oder eine gute Serie.
Das hat Leon de Winter aber auch. Also der wurde auch oft verfilmt, seine Bücher, weil du liest es wie ein Film. Das sind richtig das sind rasante Filme.
Aber versteht ihr, wie ich meine, dieses Kodieren von oder dieses kodierte Reden über Bücher, das 95% der Weltbevölkerung denkt, ja okay, da bin ich auf jeden Fall so blöd.
Okay, dann möchte ich ein Beispiel schnell geben für ein Buch, was du beschrieben hast dieses Jahr. Ich würde es als nicht Enttäuschung, das ist ein falsches Wort, aber ich würde sagen...
Du hast mehr erwartet?
Ich habe mehr erwartet. Mhm. Wow. Und zwar geht es da auch um literarische Kodierung.
Mhm.
Und um Duktus und...
Ja, dann weiß ich welches.
Wirklich? Sag mal.
Meinst du jetzt dieses Tiny House Buch?
Nee.
Okay.
Nee, und da geht es um so, wie auch der Autor, wie er gerne gesehen werden möchte und welches Werk er da produziert hat, um so gesehen zu werden. Ich rede von Er von Christian Kracht.
Habe ich nicht gelesen.
Hast du jemals was von Christian Kracht gelesen?
Was hat er noch so geschrieben?
Der hat hier das...
Faserland,
genau. Ja, ich habe eigentlich alle von ihm gelesen. Das ist ganz unangenehm, dass mir die alle Titel nicht einfallen jetzt. Imperium, tolles Buch über so einen Typen, der auf einer Insel lebt und eine Kokosnuss isst. Dann das letzte Buch, was er geschrieben hat, ist mit seiner Mutter, also der Romanfigur macht mit seiner Mutter einen Roadtrip in die Schweiz. Wurde auch, glaube ich, verfilmt und ist verfilmt. Und das sind immer so, also Christian Kracht ist ein Reportageschreiber. Das ist so eine vorbildliche Schule auch für mich. Also so wie Christian Kracht geschrieben hat als Journalist, wollte ich immer schreiben.
Wirklich?
Ja, der hat ja dieses Autofiktionale, dieses, ich erlebe Dinge, die vielleicht nicht so sind, wie sie sind, aber ich möchte es gerne erzählen. Der hat es so in Deutschland stark geprägt.
Mhm. Ich würde gerne, ich möchte Luca da reinzwingen, mal was von Christian Kracht, aber nicht er, das würde ich niemals als Einstieg empfehlen, aber lies doch mal bitte Faserland und sag mal, wie du das als sehr junge, weiblich gelesene Person...
Das kann man, glaube ich, nicht gut gealtert, glaube ich.
Also, was ist so?
Das sag ich dir nicht, lies das doch einfach mal.
Mir ist so, als hätten wir auch schon mal in einem über Faserland kurz gesprochen.
Ja, ich...
Ich glaube, in unserem ersten haben wir darüber gesprochen, weil wir da nämlich über die Bücher, die wir bis jetzt gelesen haben, da war ja er bei mir schon dabei. Da haben wir über Faserland geschrieben, gesprochen.
Er habe ich wirklich gar nicht mit gekriegt.
Das ist halt so, also um auch da kurz zu erzählen, das ist so ein bisschen, ich hatte das, kennt ihr das, warte, ich beantworte die Frage selbst, nein, aber ich will die Frage trotzdem stellen. Kennt ihr das Computerspiel Assassin's Creed?
Nein.
Da geht es da irgendwie so, da reist man so durch die Zeit, durch verschiedene Zeitepochen. Mhm. Aufgrund so einer Maschine, die dich dann in so eine virtuelle, ins Mittelalter, nach Ägypten, zu den Wikingern, jetzt in der aktuellen Version, bringt es dich ins feudale Japan und das ist irgendwie nett gemacht. Und ich habe dieses Buch gelesen und es spielt in so einer Art so Cro-Magnon-Steinzeitwelt, wo ein Mann durch so eine Fantasiewelt läuft und du hast das Gefühl, du liest so ein Computerspiel von 1998 als Buch. Das hat toll geschriebene Sätze und tolle Szenen, aber das ist alles so ungreifbar und so literarisch, Leute. Es ist Literatur.
Für mich müssen Bücher schon irgendwo realistisch sein. Das ist mir immer wieder auch aufgefallen. Also, es gibt natürlich auch gute Fantasy-Bücher, aber so...
Homo von Walter Mörs zum Beispiel.
Aber ich habe ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch gar nicht so bekannt geworden, aber es hat mir auch gar nicht gefallen. Habt ihr Schweben gelesen?
Nee.
Ah, du bist nicht alt, gell?
Ist dieses Jahr auch erschienen. Ist auch ein Debütroman, glaube ich, gewesen. Und da geht es auch um so eine eher erfundene Welt. Und ich kann einfach sowas nicht eintauchen.
Du fühlst das nicht.
Ich fühle das nicht. Wenn es dann nicht, okay, die fliegen jetzt in die Luft. Ja, das kann nicht sein. Und dann kann ich es nicht lesen. Dann kann ich es nicht enjoyen, weil ich dann so denke, das kann nicht passieren im echten Leben. Mhm. Das ist echt doof eigentlich.
Ich, wem habe ich leider nicht gelesen, kann ich nicht so sagen. Aber ja. Christian Gracht.
Um wieder zurückzukommen.
Also ich rante ja nie zum Beispiel in Rezensionen, weil ich immer finde, die Urheberin von so einem Buch, das ist so viel Arbeit, so viel Herzblut, da stecken so krass viele Menschen hinten dran. Du musst ja sehr überzeugt davon sein, wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt dieses Thema und schreibe ein ganzes Buch darüber, beschäftige mich über Monate und Jahre damit, diskutiere mit Verlagen, wenn du einen hast, diskutiere mit Lektorat. Das ist ja so, so krass viel. Dann musst du das Glück haben, dass das im Buchhandel gut ankommt. Also ein Buch produzieren und in den Handel werfen hat so viele Sollbruchstellen, dass das nicht funktionieren kann. Deswegen finde ich es wirklich extrem, also da kann jeder extrem stolz auf sich sein, wenn ein Buch gut funktioniert, weil das wirklich nicht selbstverständlich ist. Und bei Christian Gracht muss ich echt sagen, da fühle ich gar nichts. Also ich fand Faserland, das hat mich richtig sauer gemacht. Und dann habe ich aufgehört, Männer zu lesen. Und deswegen ist er für mich gar keine Option.
Ich habe ihn eben so aus das ist ja mein Vorbild. Deswegen,
also, das macht mich fertig.
Das ist jetzt nicht mein Vorbild. Also mein echtes Vorbild ist ja Hunter S. Thompson, mein journalistisches.
Okay.
So Fear and Loathing in Las Vegas. Das habe ich irgendwie mit 15 gelesen und dachte so, geil. Geil ist es bitte. Und das ist ja eher der also Vorbilder sind ja oft ein Produkt von Sehnsucht nach früher. Also ich habe ja mein Vorbild nicht, ich mag ja Hunter S. Thompson, weil ich mich gerne manchmal auch wie ein 15-Jähriger wieder fühlen möchte und nicht wie ein 44-Jähriger. Mhm. Und ich habe jetzt mit 44, ich habe keine neuen Vorbilder. Ich habe eher neue Menschen, die mich inspirieren.
Ja,
so.
Ich traue mich immer ganz selten auszusprechen, das ist mein Vorbild gewesen, weil ich, das waren bei mir erstaunlicherweise ganz lange auch männlich gelesene Personen, was ich heute niemals mehr laut aussprechen würde, weil das einfach nicht funktioniert. Deswegen finde ich es immer eigentlich schön, also ich würde gerne das mal sagen, wessen Art und Weise mit dem Leben umzugehen oder mit Situationen umzugehen ich immer toll fand. Aber das traue ich mich heute nicht mehr. Sag mal.
Würde mich jetzt wirklich interessieren.
Das wirst du mir niemals tatsächlich glauben, wenn ich das jetzt sage. Das ist richtig schlimm, aber ich bin ja Jahrgang 84. Wir counten das jetzt.
Kannst du gerade zu überlegen, was das sein könnte?
Mann, weißer Mann, richtig.
Michael Ende, Momo.
Das ist noch nicht mal ein Autor. Okay.
Ja. Das kann ja.
Boah, ich bin aufgeregt.
Aber hier selbst Jelle gefällt gleich hinten was.
Der Moderator von Knopf Hoff, dieser Sendung, weißt du, dieser Wissenschaft, dieses Galileo vom ZDF von früher.
Nee, Harald Schmidt.
Wirklich?
Ja.
Aber das ist doch voll okay.
Nee, das ist überhaupt nicht mehr okay.
Heute ist es halt auch so ein grimmeliger Mann, aber der war ja, als du und ich jung waren.
Ich fand den so souverän in Situationen. Erinnerst du? Erinnerst du als, da war eine Künstlerin da, war das die Hamburgerin, hat Rap gemacht.
Lady Betray.
Danke. Und sie war da und Olli Pocher war ja ganz genau. Erinnerst du diese Szene? Für dich kurz. Ja, Lady Betray war ja super provokant früher schon und die hat sehr viel schon für Frauenrechte gekämpft früher. Und sie hat das Smegma, weiß ich nicht mal.
Nee, ich will das Wort jetzt nicht sagen, sie hat Vaginalsekret mitgebracht. Vaginal, in
Töpfchen. Genau.
Und hat es aber auch mit einem spezifischen Begriff benannt. Das war das Besondere im deutschen Fernsehen zu dem Zeitpunkt.
Das erinnere ich überhaupt nicht mehr. Was ich wirklich erinnere, und das war wirklich wahnsinnig on point und ich liebe sowas. Olli Pocher war sein Sidekick damals schon. Mhm. Da war ja Olli, wie alt war der denn da?
Ah, das ist eine tolle Situation. Ja, ich weiß was. Ja.
Der war super, super jung. Mhm. Und der war ganz herablassend zu Lady Betray. Also er hat sie wirklich.
Olli Pocher.
Ja. Genau, er war ganz, ganz ekelhaft zu ihr. Und dann kam Harald Schmidt, der ja der Host der Sendung ist, und hat den mit zwei Sätzen in die Ecke gestellt, aber wirklich so in einer Ruhe. Oh, da dachte ich, also so will ich werden, wenn ich groß bin. Die Leute, ohne beleidigen zu werden. Also doch, ich glaube, er hat
den als, du kleiner Wurm oder und sowas hat er gesagt.
Aber das ist eine süße Beleidigung.
Genau, also es war überhaupt nicht niveaulos. Aber er hat ihn so reglementiert in einem kurzen Satz mit einer Ruhe und Souveränität, dass ich, ja, genau, du, so funktioniert das. Weil er sich halt auch vor Lady Betray gestellt hat in dem Moment, fand ich genial. Und das fand ich immer so möchte ich gerne sein. Mit viel Ruhe und Überzeugung, da wirst du sehr schnell unantastbar. Völlig off-topic, Buch gerade auch übrigens. Oder hat Harald Schmidt jemals ein Buch geschrieben?
Ganz viele.
Wirklich?
Ja, mein Side Note aus meinem Leben. Mein allererstes Interview.
Harald Schmidt,
ich als 15-Jähriger auf der Lesung.
Jetzt schließt sich der Kreis unserer Freundschaft.
Auf der Lesung, er hat sein Buch, ich weiß nicht welches es war, hat eine Lesung gemacht in Berlin. Meine Mutter hat den Büchertisch gemacht.
Niemals.
1995.
Was hat er denn für Bücher geschrieben?
Der hat so,
Ratgeber für souveränen Umgang.
Der hat so witzige Beobachtungsbücher. Ich will gleich mal gucken, was genau das war. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ich habe das Buch auf jeden Fall noch. Und dann meinte meine Mutter, hat mir einen Stapel Bücher mitgegeben. Geh mal bitte nach hinten, lass die signieren für den Büchertisch.
Hast du die noch?
Eins davon habe ich noch, ja. So, und dann habe ich die signieren lassen und habe dann Harald Schmidt eben in der Umkleide gefragt, kann ich sie schnell für meine Schülerzeitung interviewen? Da hat er gesagt, klar.
Oh, Thilo.
Wie? Dann habe ich ihm so 3-4 Fragen gestellt.
Das ist wirklich cool.
Und dann habe ich so...
Schön.
Genau, das ist mein...
War er nett?
Total nett.
Weil ich glaube, der also hat ja, jetzt ein, so 15-jähriger... Steht der nicht gerade auf so seltsamen...
Nee, also weißt du, was Harald Schmidt macht, ich beobachte das natürlich sehr genau.
Ja, ich...
Ich glaube, dass der, also ich, der ist so, der liebt, glaube ich... Der ist wie Ulf Poschardt in einem bestimmten Moment. Ulf Poschardt liebt es ja zu provozieren, des, der Provokation wegen.
Ja.
Und Ulf Poschardt macht es oft sehr ungelenk, finde ich, und so pöbelig. Und Harald Schmidt macht es mit so einem Genuss. Der ist wie Koriander. Das ist sozusagen, das magst du oder das magst du nicht. Und das ist der hat es so als Kunstform etabliert.
Aber diese Ruhe, die er dabei hat.
Das
diese
macht er
Erhabenheit.
Immer.
Aber ohne Arroganz. Es gibt ja auch so Leute, die so superreiche, die nur nach unten gucken. Und das gar nicht mehr irgendwie verstehen, was... Soziale
Interaktion. Der tritt in jede Richtung.
Genau. Und das aber mit einer Souveränität, als sei er unantastbar, ohne arrogant zu sein. Also, aber wie gesagt, ich glaube, der ist auch in letzter Zeit 2-3 Mal falsch abgebogen und stand auf seltsamen, fragwürdigen AfD-Veranstaltungen oder
das,
so.
Das nicht, auf gar keinen Fall.
Sicher?
Der hat nicht auf AfD-Veranstaltungen sich
umgestellt. Meine Quelle ist Jan Böhmermann, das ist auch nicht immer ganz...
Obwohl ich weiß es nicht, deswegen enthalte ich mich da jetzt, was es betrifft. Aber die Interviews, die man dann so in großen Medien mit ihm liest, bereiten mir immer so eine gewisse Freude, weil er eben gegen jeden boxt, wie er es eigentlich schon immer gemacht hat. Und eben auf so eine ganz elegante Art und Weise und so.
Guck dir bitte mal diese Situation mit Lady Bitch Ranyon, Olli Pocher an.
Ja,
da weißt du genau,
sie mir angucken.
Wann war das? In den
1998 90ern? 98 oder so?
Ja, glaube ich auch.
Da habe ich noch nicht mal gelebt.
Und die wichtigste Information fehlt natürlich zu Harald Schmidt. Er ist ja der Schiffsarzt gewesen im Traumschiff, Herr Schifferle.
Und, großartig.
Nee, der Schiffsarzt, der Unterhaltungschef.
Großartig. Sicher ist er nicht der hypochondrische...
Nee, der hypochondrische Unterhaltungschef, der dann immer so irgendeine Klaviergala organisieren muss.
Hast du Traumschiff geguckt?
Ich liebe Traumschiff.
Ich auch.
Ich gucke jedes Jahr Traumschiff.
Oh mein Gott, ich fühle mich so allein.
Zurück zu Luca. Ja. Ich möchte auch, was war deine, nicht Enttäuschung, sondern ein Buch, wo du gedacht hast, habe ich mehr erwartet? Ist immer so gemein, sowas eigentlich zu besprechen.
Ja.
So, weil ich einfach weiß, der größte Schmerz ist Kritik am eigenen Buch.
Boah. Ich finde es, also, ich habe erstmal ein sehr großes Problem, Bücher abzubrechen. Ich weiß nicht.
Mach ich auch nicht.
Ich muss mich dann zwingen, dieses Buch fertig zu lesen, weil ich immer so,
alles ab.
Da muss ja jetzt noch was Besseres kommen. Also, ich weiß nicht, hat jemand so viel Arbeit reingesteckt und dann hat ja sich ein Verlag auch dafür entschieden. Es kann ja auch sein, dass man Bücher einfach nicht checkt. Also, das ist irgendwie.
Ja.
Aber gab es irgendein Buch, was so eine richtig, richtig krasse Enttäuschung
war? So brutal will ich es ja gar nicht sagen. Richtig, das beschissenste das Buch 2025.
Lebenszeitverschwendung, was ich jemals gelesen habe. Boah. Es gibt so Bücher, die checke ich nicht ganz. Also.
Das ist eine gute Kategorie.
Ja.
Bücher, die ich nicht ganz gecheckt habe, 2025.
Wurden,
welches war das?
Ja, die wurden auch gehypt. Kennt ihr das Buch Mini-Horror?
Willst du mich verarschen?
Witzig, das lag in der Buchhandlung bei meiner Mutter.
Ich liebe das.
Genau, und genau, das ist das Ding. Voll viele Leute haben das Buch krass gehypt und ich habe es auch gelesen und ich habe es nicht gecheckt. Also es hat mich nicht, also es ist ja so auch so sehr absurd alles.
Ja. Ach so, aber vielleicht ist das dein Echtheitsproblem.
Ja, genau. Okay, nee, du hast mich gerade wie therapiert. Ich verstehe, warum ich dieses Buch nicht mochte. Weil ich konnte da nicht relaten, weil es zu unecht war. Vielleicht.
Interessant. Liest du das mal?
Das wurde mir mehrmals von unserer gemeinsamen Kollegin Kathi aus der Mehring empfohlen schon. Die hat es auch gelesen.
Ich fand das
meine
mega.
Mutter fand es mega strange. Die hat dann so gesagt.
Ja, verstehe ich. Das ist auch die falsche Generation, würde ich sagen.
Meine Mutter ist ja sehr mutig, was so Bücher betrifft.
Ja, aber lies es mal und dann wirst du verstehen.
Okay.
Das ist schon echt.
Ich verstehe deine Mutter.
Ich möchte gerne noch schnell eine Enttäuschung oder ein Buch, was ich bei dem ich ganz viel erwartet habe, reinwerfen. Ich habe kürzlich das Geschenk gelesen von...
Schöters.
Ja, das wird, glaube ich, so. Also, das muss dann so niederländisch ausgesprochen werden.
Ich bin froh, dass du es ansprichst, weil ich wollte auch noch über Trophäe kurz sprechen.
Habe ich beides nicht gelesen, bin ich raus.
Okay, warte, dann mach du. Also, Trophäe fand ich ja sensationell.
Genau, weil ich. Also, das ist. Also, ich würde sagen, okay, ich habe ja meine Top 3 Lieblingsbücher und Trophäe wäre Nummer 4.
Okay, kurze Trophäe. Es geht um eine Safari.
Hunter White, ein amerikanischer, wohlhabender Jäger, der die Big Five jagen will. Und dann dreht sich dieses Buch aber schnell und es geht sehr viel um unseren Blick auf Afrika, es geht um Mensch- und Tierleben, und es geht um die Jagd. Und ich habe das Buch, weil es auch so sehr gehypt wurde, dachte ich so, soll ich ein Buch über die Jagd lesen? Also ich finde Jagen schlimm. Ich weiß nicht, also ich habe da irgendwie keinen Bezug zu, aber dann habe ich es doch gelesen und es war wirklich eins der Bücher, was mich am meisten beeindruckt hat. Und, weil ich habe mir ein paar Gedanken über Kategorien gemacht, ein Buch, das ich durch die Bank weg jedem schenken würde.
Ist die Trophäe?
Ja. Also alt, jung.
Ach, krass.
Weil das ist auch so, das ist so ein Thema. ich weiß nicht, damit haben sich, glaube ich, auch viele Leute einfach eh noch nicht auseinandergesetzt. Und es ist so krass und du hinterfragst danach so doll. Also, ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch irgendwas ergänzen zu dem Buch, was ich jetzt vergessen habe. Ist auch schon lange, dass ich es gelesen habe. Aber ich fand es so krass und ich war deshalb auch so hyped, das zweite Buch von der Person zu lesen. Aber ich, wenn du jetzt sagst, es ist eine Enttäuschung.
Ne, Enttäuschung ist auch wieder, also das Coole an der Trophäe ist, weil das ist 20 Bücher in einem. Du kannst es als Thriller lesen, du kannst es als irgendwie so Hemingway'sches Jagdbuch lesen, du kannst es als Abenteuerroman lesen, du kannst es als Gesellschaftskritik, du kannst so viel reinlesen in dieses Buch.
Gesellschaftskritik, ja. Ich hatte Puls beim Lesen.
Deswegen kannst du, und das ist super spannend auch.
Ja. Wer hat das geschrieben?
Gea Schöters.
Gea, weiblich?
Ja. Mhm. Und ich habe, also der Name wird ganz anders ausgesprochen, weil sie ist niederländische Autorin und sie hat ein neues Buch geschrieben. Mhm. Auch mit einem sehr hässlichen KI-Cover. Das muss ich erstmal sagen, das ist richtig krass. Steht auch vorne drauf, mit KI gemacht, also im Impressum.
Welcher Verlag? Elefant, ne?
Genau, dieser Elefant. Und der Verlag ist...
Knauer.
Nee. Das ist eigentlich ein guter Verlag. Hier, Solani.
Ah ja.
Das ist ein guter Verlag.
Warum machen die KI?
Tja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, um Kosten zu sparen.
Krass,
Alter. Oder vielleicht ist es, vielleicht mag sie das und vielleicht hat sie das mit Absicht gemacht, weil Trophäe ist auch...
Passt denn zum Inhalt?
Nee. Und das Geschenk ist ein Buch, es ist auch ein Gedankenspiel. Was würde passieren, wenn, ich glaube, Tansania, ein afrikanisches Land, plötzlich Europa, Deutschland, 20.000 Elefanten schenkt?
Mhm.
Weil das beginnt mit der These so, dass irgendwie die EU ein Gesetz, irgendwie ein Importgesetz für Elfenbein ändert und das Land in Afrika ist bedroht durch dieses Importgesetz, weil es einen wirtschaftlichen Schaden macht. Und sie haben eben erklärt, ja, wir haben so viele Elefanten mittlerweile, die schaden unserem Land. Wir machen es jetzt einfach mal so, wir schenken euch 20.000 Elefanten.
Mhm.
Und dann leben diese 20.000 Elefanten in Deutschland. Mhm. Und du bist dann eben dabei, was passieren würde, wenn 20.000 Elefanten
in Deutschland leben.
Ich glaube, da hätte ich ein Problem mit.
So, und dann liest du das und das ist, geht natürlich, es geht ganz viel um Immigration, um irgendwie Menschen, die hier leben, über Geflüchtete. Das ist ja so eine Fabel eigentlich im Prinzip.
Ja.
Und das hat mich mega genervt, dass das so fabelig ist, dass du so ganz doll das genau bedenken sollst, was das bedeutet.
Ja, wobei ich glaube da, also wegen dem Echtheitsding, wenn man das, weil eigentlich ist die Trophäe, ist vielleicht schon auch, nicht, also ist schon auch von der Realität irgendwo entfernt. Aber es könnte, also irgendwie denke ich so, am Ende könnte sowas auch wirklich passieren. Das ist so ein bisschen wie The Purge.
Man denkt immer so. Ich glaube, das, was in der Trophäe passiert,
ja, also könnte auch,
ist auch, das passiert.
Okay.
Also da haben wir, ich will es jetzt nicht spoilen, weil man spoilt dann zu viel, aber es gab eine Nachricht vor 2 oder 3 Wochen, die belegt hat, dass es passiert. Und das werden wir bei Patreon besprechen.
Das ich wollte gerade sagen, das musst du mir später erzählen.
Wir besprechen gleich mal nochmal eine 10-minütige Auskopplung für Patreon.
Ja.
Ich würde aber sagen, da wir das eine Weihnachtsfolge ist, also die Trophäe könnt ihr, liebe
allen Hörerinnen, schenken.
Allen schenken.
Allen, ja.
Mein Hund möchte euch allen gerade die Krake zeigen. Zeigen.
Die kleine Maus.
Guck mal, wie er aufwacht, sich freut, sein Spielzeug holt, Schwanz wedelt, einmal zu allen hin. Geht und sagt, guck mal.
Und nur die Leute, die mit Video diesen Podcast gucken können jetzt sich diesen wundersüßen Hund angucken.
Was würdest du denn Tierbesitzern empfehlen als Buchhändlerin? Ich komme in deinen Laden. Coco, bing bong. Mein Vater hat einen Schäferhund. Was würdest du, der liest auch ganz gerne. Was könntest du da empfehlen?
Nix.
Hundesohn.
Das ist ein richtiger Profi.
Ja, nix, geh raus, hau ab.
Guck lieber Netflix. Boah, ein Buch?
Oder Tiere. Ich mag Tiere. Hast du irgendwas, was du mir empfehlst? Ey, ich habe ja lange genug in der Buchhandlung meiner Mutter gearbeitet, dass das die Fragen sind.
Oh Gott.
Mein Freund mag Tiere. Haben Sie ein Buch, was Sie mir empfehlen können?
Das Glück hat 8 Arme. Heißt das Buch so? Geht's um Kraken? Kennst du das?
Nee, aber es klingt...
Kennst du das? Da geht's um eine Witwe. Geht's um eine Witwe, die putzt in einem Aquarium und der Kraken hilft ihr, Kontakt wieder zur restlichen Bevölkerung aufzunehmen, weil sie so droht zu vereinsamen. Also gut, genau dein Buch, würde ich sagen.
Okay, ganz toll.
Spielst du es in Berlin?
Nimmt der Kraken MDMA?
Ja, jetzt aber mal sehen. Aftert der Kraken?
Ja, sehr wichtig.
Ich wüsste, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch kein Buch gelesen, wo es so wirklich, wo Tiere eine Hauptrolle. Nee, da muss ich passen.
Farm der Tiere. Schulliteratur.
Orwell?
Würde ich jetzt auch schwer zu empfehlen.
Ja.
Aber mir gefällt das Spiel. Komm, du gehst jetzt auch mal in die Buchhandlung von von Coco und sagst.
Ich will irgendwas richtig Verrücktes.
Willst du was ganz Kompliziertes haben zu Weihnachten?
Okay,
oder dann mach mal eine echte Person aus deinem Umfeld, der möchtest du ein Buch schenken.
Achso, nee, nicht mir selbst. Eine Person, die ich kenne. Also, eine Person kommt in den Buchladen, hat richtig krass Liebeskummer und will nach dem Buch keinen Liebeskummer mehr haben. Ist nicht ich.
Aber auch ein sehr guter Buchwunsch.
Also Buchwunsch. Sehr tröstend fand ich Marianne Graben.
Ja, habe ich auch gelesen.
Da wird tief geatmet im Hintergrund.
Jasmin Schreiber?
Ja. Aber das, okay, tröstend?
Sehr tröstendes
Buch. Ich habe auch geweint bei dem Buch.
Der Anfang ist eine Katastrophe. Also, und der Film ist auch übrigens genial dazu.
Mhm. Ja, Marianne Graben ist krass.
Ja, das fand ich ein sehr, sehr wohlwollendes Buch, am Ende rauszugehen. Dass es immer Sinn hat, weiterzumachen und nicht aufzugeben.
Ja. Oh nein, ich kann schon wieder weinen, wenn ich über das Buch nachdenke. Ich finde das so krass. Also, ja.
Also sowas Tröstendes. Mhm. Mariana Leki, was man von hier aus sehen kann. Auch sehr toll. Tröstendes Buch.
Ja, okay, die habe ich alle schon gelesen. Was tust du jetzt?
Ja. Das ist ja nicht für dich.
Ich habe ja kein Liebeskummer.
Was man von hier aus sehen kann, ist, es ist ein Dorf. Und es gibt eine Dorfälteste, so eine leicht verschrobene, aber sehr herzliche Person, die immer von einem Okapi träumt, wenn einer und eine im Dorf sterben wird. Und dann stirbt wirklich die zu schlimm denkendste Person stirbt, und du folgst dem Umgang aller, wie sie mit dem Tod dieser Person umgehen. Mhm. Und das ist so unfassbar deep und philosophisch geschrieben.
Also meine Mutter hat geantwortet, ich habe geschrieben, Good Girl möchte ich lesen.
Ja.
Da hat sie geschrieben, den Krimi? Und dann habe ich geschrieben, Afghanin. Und dann hat sie geantwortet, ja, alles klar, ganz traurig.
Ja, irgendwo finde ich es auch sehr traurig, weil sie sich, weil sie in so einer abhängigen Beziehung ist und einfach nicht rauskommt.
Ja, das stimmt.
Also, das und stimmt. Auch diese, also doch, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich glaube, das könnte dir wirklich gefallen.
Jetzt kommt wieder der unangenehme Buchhändler-Sohn-Satz. Nur HC und erste Auflage.
Ist das noch die erste Auflage?
Ich möchte nur die erste Auflage haben.
Okay, zur Not hätte ich die noch zu Hause liegen.
Eklig, ne?
Bist du so?
Ja, wirklich. Es ist so, also das habe ich ja sowas von anerzogen bekommen, dieses, dass man so Bücher A sehr gut behandelt, also dieses Buchblock brechen und knicken und irgendwie.
Doch, mache ich auch alles leider.
Das ist ja für mich ein ganz großer Albtraum. Leute machen sich darüber lustig.
Ich markiere ja sogar ein Bücher.
Ja, das finde ich ganz schlimm.
Nee, das mache ich auch nicht, aber ich mache schon Eselsohren und.
Ja, auch.
Ja, das mache ich.
Nee, ich bin so ganz ordentlich. Der Hund ist ungeduldig.
Ist hier irgendwer noch im Büro, der mit ihm spielen könnte?
Nee, jetzt noch nicht. Es ist ja immer noch sehr früh.
Bald, wir können mit dir spielen.
man wäre jetzt halt auch gerne genervt davon, dass er jetzt unterbricht, aber er ist halt so süß.
Aber ich fand die Idee lustig, was man wem schenken würde, der so ein bestimmter Type ist. Also was wir gerade gemacht haben.
Also das ist ja genau das, was ja im Weihnachtsgeschäft in der Buchhandlung immer passiert.
Und die allerschlimmste Frage, die kommen kann, ist, ich würde gern meinen Vater beschenken, der nicht gerne liest. Das ist mein
Trophäe.
Ja, also das finde ich unfassbar schwierig.
Das ist aber auch die eine, also ich kenne diesen Satz so sehr. Also ich habe ja wirklich bis Anfang 20 immer im Weihnachtsgeschäft mitgearbeitet. Und als ich sitzen geblieben bin, musste ich ja Strafarbeit. Da war ja dann irgendwie so, ich musste Strafarbeit in der Buchhandlung machen, das gesamte Antiquariat digitalisieren und in der Buchhandlung im ganzen Sommer arbeiten.
So klingt das für mich wie ein Traum.
Ja, aber wenn du groß wirst und im Sommer in Berlin hinten im Büro sitzen.
Perfekter Einstieg für ein Buch. Ganzer Sommer in Berlin ist der beste Sommer überhaupt. Du musst aber in der Buchhandlung arbeiten. Ich würde so weglesen.
Das war der Sommer, als ich zum ersten Mal auf die Love Parade gegangen bin.
Und es wird noch besser.
Ja.
Und ich weiß einmal so vieles noch nicht.
Hast du da Drogen genommen?
Genau, ich habe Ecstasy probiert.
Oh mein Gott, dieses
mit meinem damaligen Schulfreund Carsten. Und wir haben beide, komm, wir machen das jetzt mal, was alle auf der Love Parade machen. Und dann haben wir diese Tablette gekauft für 20 D-Mark, auf der ein Totenkopf gedruckt war.
Oh mein Gott.
Dann haben wir diese Tablette genommen, morgens um 7, nachdem wir schon durchgetanzt haben. Und ich habe mich direkt übergeben und bin nach Hause gefahren.
Stark! 20 Euro für nach.
Weil das war ja, man hat ja damals, also in den 90ern hast du ja zum Ecstasy-Konsum, haben ja alle gesagt, wenn du das, auch meine Eltern, wenn du das machst jetzt auf der Love Parade, bitte trink ganz viel, weil man verdurstet, irgendwie vertrocknet, wenn man das nimmt. Und dann habe ich irgendwie so 1,5 Liter Kohlensäure Wasser einfach direkt.
Oh Gott.
Dann haben Carsten und ich gesagt, ach komm, wir lassen uns nach Hause fahren. Dann hat diese Tablette nicht gewirkt.
Okay.
Das wäre Lukas' Buch.
Ja, ich würde es lesen tatsächlich. Und würde es danach gut bewerten, weil es in Berlin spielt.
Genau, 96, was könnte noch so passieren? Neonazis in Lichtenberg.
Mhm. Auf jeden Fall eine Liebesgeschichte.
Liebesgeschichte, ja, vielleicht am besten sogar mit einem, das nannte sich damals Weenie, diese Neonazi-Frauen. So, da könnte man so eine Liebesgeschichte daraus erzählen. Ja. Vor denen hatte man eben Angst. Mhm. So, wenn man aufs Gymnasium in Friedrichshain gegangen ist und die ging auf eine Hauptschule in Lichtenberg.
Ja.
Das ist doch perfekte.
Das ist ein guter Plot, ja.
Voll.
Und wir haben uns kennengelernt beim Konsumieren von Ecstasy auf der Love Parade.
Danke.
Das hat die Liebe in uns aufgebrochen.
Aber dann, also das wäre schon toller, wenn das Buch zum Beispiel jetzt dann 2024 spielt.
Okay, ein 44-Jähriger geht auf diese McFit Love Parade und.
Nein. Okay.
Haben wir eigentlich jetzt überhaupt irgendeine Empfehlung ausgesprochen in diesem Buchclub? Ja, ne?
Ja, wir haben schon viele Empfehlungen
ausgesprochen. Ja, nein, vielleicht.
Ja.
Trophäe, Jim, Hundesohn und Good Girl.
Ja, aber was ist euer All-Time-Favorite-Buch? Ich habe Angst, dass du wieder
die Wand.
Bücher. Okay, gut. Die,
ist nicht All-Time. Ah, ich will doch unbedingt von einer großen Überraschung erzählen, die ich dieses Jahr hatte. Und zwar vorgestern habe ich es durchgelesen. Buch, ja, ich habe es schon auf Instagram gepostet. Picknick am Wegesrand heißt das Original. Das wurde nochmal neu aufgelegt und übersetzt mit dem Titel Stalker. Da haben wir diskutiert. Ich weiß, man könnte meinen, das heißt Stalker. Es könnte auch Stalker heißen, weil es ist von einem russischen Brüderpaar in den 70ern, glaube ich, geschrieben, in einem fiktiven Amerika.
Wie findest du diese Bücher?
Ja, das ist es ist Weltliteratur. Das ist sozusagen Kanon-Weltliteratur. Und ich wollte dieses Buch, seit ich 12 bin oder so, immer lesen. So Picknick am Wegesrand, eines der prägendsten Science-Fiction-Bücher in der Geschichte der Literatur. So.
Also Luca wird's hassen?
Luca wird's lieben. Das ist nämlich total krass. Ich habe dieses Buch gelesen und dachte so, was für ein modernes Buch. Und also, man kann die Idee, glaube ich, erzählen. Eigentlich nicht. Also es geht um eine Zone.
Ich wollte es gerade googeln.
Es gibt irgendwie plötzlich auf der Welt so Zonen, in denen so komische Dinge auf dem Boden liegen und komische Dinge irgendwie so kleine Flämmchen, dass wenn du die berührst, plötzlich seine Knochen sich auflösen, Physik anders funktioniert.
Luca wird's hassen.
Und es gibt Leute, die in diese Zonen reingehen und so Sachen rausholen, um die dann für die Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Aber die Welt, in der die leben, ist eine total abgefuckte. Da wird geraucht, da wird ganz viel gesoffen. Das ist irgendwie
was
so,
ist daran abgefuckt?
Alle Menschen sind unglücklich. Es ist so. Und es gibt eben diese Beschreibung dieser Rompelwelt, der Wirklichkeit, und dann gibt es diese Beschreibung der Zone, die so mega, also wirklich ganz surreal sich anfühlt. Und du bist auch da so drin und du willst da irgendwie auch eigentlich sein. Und es ist auch relativ kurz, so 250 Seiten oder so. Und es gibt in der Mitte des Buchs eine Erklärung für diese Zone. Und die ist so fundamental toll.
Woran erinnert mich denn das?
An die Wand?
Es ist ein bisschen auch wie die Wand, wenn du so möchtest. Nur, dass die rein und rausgehen können. Und minus aller feministischer Überlegungen, die wir zu diesem Buch angestellt haben. Also, ein Picknick am Wegesrand kann man als Kapitalismuskritik auf jeden Fall lesen. Ja. Und es ist wirklich, ich habe es durchgelesen und war dann so, es ist echt ein richtig gutes Buch. Und wer mal Science-Fiction lesen will, was kein Science-Fiction ist, sondern ihr beide geil, wie ihr so auch nur, ich kann an deinem Blick Coco auf jeden Fall erkennen.
Ich bin ab und raus.
Du bist raus.
Ich muss gucken, dass der Hund nicht Lukas Haargummi frisst.
Okay. Also er dürfte, aber ich glaube, es ist nicht gut für ihn. Ne?
Achso, nee, das macht er zu Hause auch.
Ja, okay. Gut, dass jetzt dieser Hund mehr Aufmerksamkeit bekommt als meine
Erkenntnis. Hast du ihn dir mal angeguckt, diesen süßen Hund?
Also Stalker bzw. Picknick am Wegesrand kann ich Luca auf jeden Fall empfehlen. Coco würde ich es nicht empfehlen. Das ist auch.
Nee, ich glaube,
und auch was, es widerspricht auch deiner Regel, ich lese keine Männer mehr, aber dieses Buch wurde von zwei Männern geschrieben.
Nee, ich glaube, tatsächlich klingt das nicht nach meinem Titel.
Aber wenn du ein Buch lesen willst, wo sehr viel geraucht wird, kann ich dir das auch empfehlen.
Okay, nein. Ja, danke.
Also ich würde es ja dann, ich würde es mal ausprobieren, weil man muss ja alles einmal ausprobiert haben.
Ich wäre auch sehr interessiert, ob du das dann kannst.
Ich gebe es dir am 21. Du bist ja nochmal in Berlin?
Am 22.
Dann gebe ich es dir.
Ja.
Dann darfst du es im Urlaub lesen.
Ja. Ihr habt schon verschiedene Bücher gesagt, die ich lesen muss, aber ich habe
Rumo, Stalker, ist doch auf jeden Fall ein hartes Weihnachten für dich.
Regenroman.
Lazar musst du noch lesen.
Lazar muss ich noch lesen.
Ich weiß auch gar nicht, also ach so, abschließend. Wir machen ja alle, wir machen so ein bisschen Urlaub, ja?
Ich mache aber sowas von Urlaub. Ich hatte ja erst vor 4 Wochen, 5 Wochen Urlaub, jetzt muss ich doch noch Urlaub machen.
Richtig Urlaub machen. Also ich nehme ja ungefähr immer für 3 Wochen Urlaub 14 Bücher mit.
Ich nehme auch so krass viel.
Also 14 oder 15.
Echte Bücher?
Echte Bücher. Ich habe eine eigene Kiste nur für Bücher. Bleibt mir gestohlen mit euren E-Readern.
Ich habe keinen E-Reader. Ich brauche auch echte Bücher. Ich mag das nicht. Aber ich muss auch, also ich nehme immer
bleibt
viel zu
mir
viele.
Bleibt mir gestohlen. Das heißt, glaube ich, nicht so.
Doch.
Ja?
Doch, ja.
Okay. Da ist unter anderem, das sprechen wir, das ist die nächste Folge. Wir müssen ja Content.
Ja, Content.
Was waren unsere Urlaubsbücher für euren Sommerurlaub 2026? Können wir dann machen.
Okay.
Es ist auf jeden Fall, ich kann schon mal ein.
Aber du machst deinen Sommerurlaub halt im Januar. Niemand macht den sonst so früh.
Doch, warte mal, ich habe noch ein Buch, möchte ich nämlich verraten, da bin ich mal gespannt. Ein Kinder des Nebels ist da drauf, das kann ich schon mal sagen.
Oha, von Mann, natürlich.
Mann und Hard Fantasy.
Na gut,
das erste Mal.
Also alles schon wieder voll daneben.
Ich versuch's.
Ja. Neu oder alt?
Ich habe noch nie Fantasy gelesen.
Rumo?
Da haben wir das letzte Mal schon gesprochen darüber und ich habe jetzt das gefunden. Ich werde das lesen und werde das jetzt machen. Ich habe es ja als Hörbuch angefangen, geht nicht. Ich werde es jetzt lesen.
Okay, vielleicht als Abschlussfrage, was lest ihr denn gerade? Und würdet ihr das noch weiterempfehlen?
Fang mal an, damit ich den Titel raussuchen kann, Coco.
Glück von... Macht mich wahnsinnig, wenn ich so Titel nicht weiß. Mhm. Glück ist auch schon ein Taschenbuch.
Das ist auch so, andere Podcasts haben immer so, weißt du, so Zettel.
Notizen.
Ich hatte auch Notizen. Und die habe ich weggelegt.
Ich lese ein Buch, das mir empfohlen wurde, von Doris Anselm, Hautfreundin, eine sexuelle Biografie. Ich habe noch nicht angefangen, das zu lesen. Es liegt in meinem Rucksack.
Ich bin sicher, mit dir stimmt irgendwas nicht.
Das ist, glaube ich, ein ganz tolles Buch.
Meinst du?
Ja, das war richtig. Also es wurde mir von einer Frau empfohlen.
Schon mal gut.
Und die auch im Verlagswesen arbeitet.
Aha.
Und ich kann hier mal den Klappentext vorlesen.
Bitte?
Gibt es noch schmutzige Worte, hilft Fesseln gegen Traurigkeit, besitzt ein Mann mit einer schönen Stimme auch eine schöne Zungenspitze, kann man zärtlich sein, wenn man bloß eine Affäre hat und gedeiht im Unanständigen vielleicht ein besonderer Anstand. Sie ist eine Frau, die Sex mag und seltsame Fragen, ihre eigene Haut und die Haut ganz verschiedener Männer. Direkte Berührung ebenso wie den Salto ins Fantastische. Sie flirtet lieber unterwegs als online, weil sie den kleinen Rausch des ersten Schritts liebt. Ihr Blick auf Sex ist zugleich lustvoll und schräg, präzise und sanft. Die Männer, denen sie nahe kommt, gehen ihr nah. Aber worauf steht sie eigentlich selbst und wie hat das angefangen? Nach und nach ergeben die Geschichten ihrer hautnahen Begegnung eine Geschichte. Die überraschend glücklich sexuelle Biografie einer freien Frau. So, jetzt kommt leider ein ganz unangenehmes Wort. So sinnlich erzählt, dass die Sprache selbst Feuer fängt.
Hast du gehört, wie ich während du gelesen hast die Augen verdreht habe?
Nee.
Gut.
Sorry.
Aber ich würde, ganz ehrlich, das ist mal ein Buch, das würde ich auch mal lesen, damit wir hinterher drüber reden können.
Dann lass uns das mal machen und dann gründen wir einen Buchclub, noch einen zweiten.
Nee, ihr dürft da gerne, macht das mal zu zweit. Also über das Buch, da lasse ich euch...
Aber das ist aber von einer Frau geschrieben.
Ja, und Mechthild Landfermann vom Deutschlandfunk Kultur sagte am 29.05.2019 dazu, Doris Anselms Blick auf weibliche Sexualität für grundsätzlich anders als den von Anna Gien und Marilene Stark.
Oh, das würde ich gerne mal lesen. Und dann würde ich dich hier mit ganz offiziell Madita Oeming dazu einladen. Kennt ihr die?
Mhm.
Die hat Porno geschrieben. Die ist Wissenschaftlerin und... Ihr Haupttopic ist Pornografie.
Interesting.
Ja.
Ja.
Habe ich im Studium mich sehr viel mit auseinandergesetzt, habe ich Takes zu.
Sehr gut.
Ja.
Da würde ich mal Dieter mal fragen, ob sie Lust hat, ob wir das alle mal lesen und sie dazukommen würde. Weil ich finde, das ist eine super schmale Linie, gell? Das kann, selbst wenn es von einer Frau geschrieben ist, das ist ganz schwierig, darüber zu reden, finde ich.
Und ich kann noch gar nichts sagen, weil ich habe es ja noch, es liegt noch nicht mal angefangen. Es ist nur, also
ach, dann sehe ich mich aber am Tegernsee zu Weihnachten mit meinen Eltern, die am Kaffeetisch, ich auf der Couch lesend, lese ich dann dieses Buch.
Dann machen wir das. Oder? Also das ist das Buch, was ich dieses Jahr noch schaffen will.
Mhm. Ich lese Glück von Jackie Tomei. Ich hoffe, ich sage es richtig. Sieht so aus, das Cover.
Oh, sieht schön aus.
Ja.
Hat das müssen wir, Leute, wir sind hier in einem Podcast.
Achso, dann
müssen wir den Leuten das beschreiben. Wenn ihr sagt, oh, sieht schön aus, hilft denen nicht.
Kunstwerk mit Hauptfarbe Blau und Lila. Eine Frau aus welchem Jahrhundert? Würdest du sagen, gesichtslos, halbes Gesicht.
18. Jahrhundert, würde ich sagen.
18. Jahrhundert in einem Gleit mit doll ausgestelltem Reifrock, würde ich sagen. Und es ist sehr quer handschriftlich Glück drüber geschrieben. Ich bin erst auf Seite 50, hat mir meine Freundin empfohlen, die meine beste Kundin auch im Laden ist. Deswegen gehe ich davon aus.
Das ist wie so ein Drogendealer-Satz.
Ja, das ist meine beste Kundin.
Meine beste Kundin.
Ach, aber Viola macht gute Empfehlungen.
Okay. Luca, jetzt möchte ich natürlich auch von dir wissen, was liest du jetzt gerade noch?
Ich lese gerade Getrennte Räume. Und das ist ein Buch über eine Beziehung zwischen zwei Männern. Und das kann dann spoilern, der eine stirbt, weil das passiert schon ganz, also steht schon im Klappentext quasi. Und es geht so darum, über diese Beziehung, also spielt in den 80ern und damals konnte man ja noch nicht offen die Beziehung zwischen zwei Männern zeigen und es geht um diesen Schmerz und die Trauer. Und erstmal dachte ich auch so, weiß ich nicht, ob ich in dieses Buch so gut reinkomme, aber jetzt finde ich es irgendwie sehr krass und ich habe mich dann ein bisschen mit dem Autor auseinandergesetzt, der ist an AIDS gestorben und die Person, man weiß nicht genau, woran sie stirbt, aber es könnte also...
Ein altes Buch?
Ja, ich glaube, es wurde gerade, also ja, ich glaube, es ist auch in der Zeit geschrieben worden und auch erschienen. Und ich glaube, es wurde jetzt ins Deutsche übersetzt. Es ist nämlich ein italienischer Autor.
Wie hast du dieses Buch gefunden?
Manchmal schreibe ich Rezensionen. Und das wurde mir halt zugeschickt. Und dann lese ich die Sachen und ich mag das eigentlich sehr gerne, weil dadurch lese ich Sachen, die ich sonst, glaube ich, nicht im Laden kaufen würde. Weil ich schon auch sehr geinfluenced werde durch Instagram und dann sehe ich so, ah, das Buch will ich auch noch lesen.
Also es ist neu übersetzt worden und der Verlag hat es dir zugeschickt.
Ja, Gutkind Verlag. Ich finde den Verlag auch sehr toll, weil es ein sehr kleiner Verlag ist.
Ja, ja, das ist aber von Gutkind, das ist ja deren Fokus. Sachen finden, die man überhaupt nicht so auf dem Schirm hat.
Und bis jetzt bin ich irgendwie hyped, so diese Liebesbeziehung.
Ja, die Geschichte klingt toll.
Ja. Gut, ich würde das, glaube ich, auch gerne lesen.
Ja, ja. Mehr kommt dazu im nächsten Jahr, habe ich das Buch gelesen.
Also das ist schlimm jetzt auch, dieser Buchclub, also alles, was ihr beide jetzt auch, also
muss man dann lesen.
Muss man irgendwie gelesen haben. Also das würde ich zum Beispiel, was Luca jetzt gerade gesagt hat, das würde ich sehr gerne lesen.
Ja, ich auch.
Ja.
Erinnert mich ein bisschen an Giovannis Zimmer, warum, weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen, wo ich danach auch gesagt habe, die schönste Männerbeziehung, die ich je in einem Buch gelesen habe. Hab's vergessen. Finde ich nicht mehr, aber irgendwie so, ich finde auch das ist ja das Schönste am Lesen, dass du Einblicke in, du bekommst einfach diesen Blick in Welten, zu denen du keinen Zutritt hast. Also ich werde ja nie eine homosexuelle Partnerschaft führen, weil ich einfach nicht homosexuell bin, sondern heterosexuell. Aber zu erfahren, wie das ist, diese Liebeswelt und diesen Einblick zu bekommen, dafür bin ich so dankbar, dass es Literatur gibt, damit ich lernen kann, wie diese Menschen fühlen.
Und wie krass, wenn du als homosexueller Mensch in einer Paarbeziehung gelebt hast, der stirbt und du das gar nicht, die Trauer gar nicht zelebrieren darfst und nichts. Also das ist eine krasse Perspektive.
Und was man da lernt.
Total.
Und das ist sowieso, finde ich ganz toll. Ja, werde ich lesen. Kommt auf meine 15, ich habe aber schon 14 Bücher mit. Also so.
Aber wisst ihr, was ich richtig, manchmal sogar schwierig, weil da sind wir wieder, um das Gespräch in einem Kreis zu beenden vielleicht, ist dieser Pressure, den ich, also ich habe so krass viele Geschichten im Kopf, die ich schon gelesen habe.
Ja.
Und dann denke ich doch im Nachgang, also ich kann euch jetzt schon sagen, ich sitze nachher im Auto und denke, oh nein, das hätte ich noch sagen müssen. Ja. Und dieses Buch, und das ist so toll, diese Geschichte, das hat mir so viel gegeben. Mhm. Und dann gehe ich jetzt hier auch raus und denke, oh mein Gott, ich muss noch 18 von diesen Büchern lesen. Und das sind so tolle Geschichten und Perspektiven, die ich auch in meinem Leben brauche, um, glaube ich, meinen moralischen Kompass neu zu tarieren und so Sachen. Und das, um das auch nochmal zu sagen, deswegen bin ich davon weg. Also hätte jetzt ein weißer Cis-Mann dieses Buch über Sexualität geschrieben, da würde ich sogar versuchen, dir zu verbieten, das zu lesen, weil ich brauche mir keinen Mann erklären lassen, wie eine weibliche sexuelle Perspektive ist. Und das ist, glaube ich, so diese
Idee. Also das hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich verschwiegen und ganz sehr heimlich dann gelesen und nie davon erzählt.
Und das Cover abgerissen in der Öffentlichkeit.
Ja, nee, aber das dachte ich mir jetzt, da es mir empfohlen wurde, dachte ich, da kann man das lesen. Und die Frage will ich ehrlich beantworten, was ich jetzt lese.
Ja. Aber das versteht ihr, was ich meine mit diesem, ich will so gerne so noch sehr viel mehr lesen, aber mehr Geschichten gehen fast gar nicht mehr in meinen Kopf.
Voll.
Und ich denke auch die ganze Zeit, oh Gott, da waren noch so viele gute Bücher dieses Jahr.
Das ist ganz schlimm.
Ja.
Auch noch so viele, die ich lesen will. Also.
Aber deswegen verstehe ich nicht, warum ihr Bücher durchzieht, wenn ihr die nicht gut findet.
Weil ich lese die dann sehr schnell. Ich lese die dann einfach wahnsinnig. Also ich lese die dann wirklich, also ich lese ordentlich Satz für Satz, aber ich kann dann, es gibt ja extrem viele Modi, wie ich einen Satz lese.
Ja. Ich finde es interessant, weil ich fange dann immer noch ein anderes Buch an und lese das Buch, was ich nicht mag, ganz langsam.
Richtig quälen.
Ja, das ist so, eine
ich
hab hier Seite.
So ein Pflaster, was ich eigentlich, ich mache das mal ganz, ich rede das einzelne Haar auf meinem Knie.
Aber mach es auf die andere Seite, wo es schon ab ist, das neue drauf.
Dann freue ich mich immer so, oh, ich habe eine Seite mehr gelesen und dann lege ich es wieder weg und das ist das Buch, was ich toll finde.
Auch jetzt in der vierten Folge unseres Buchclubs stelle ich wieder fest, liebe Kolleginnen, wie toll ich diesen Podcast finde, wie viel Spaß mir das macht und wie gut ich es finde, dass wir drei wirklich alle sehr unterschiedliche Leser sind.
Ja, das ist wirklich extrem auffällig, dass wir sehr unterschiedlich sind. Also das war uns sowieso schon klar, weil ich kenne niemanden, der so liest wie du.
Ja.
Coco meint in diesem Fall für die Leute, die es nicht sehen.
Thilo
und Coco. Mhm.
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr Bücher lese, die du auch gelesen haben könntest. Aber du hast trotzdem natürlich nochmal eine andere Perspektive und du liest ja auch nochmal viel mehr. Und das ist schon eine unterschiedliche Perspektive.
Das stimmt, aber ich lese trotzdem auch die Bücher, die ihr lest und ihr mir empfehlt und ich bin dann begeistert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich verweige und nur so die besten Schacheröffnungen lese ich in meiner Freizeit.
Aber es wirkt ein bisschen so.
Ja, also ihr stellt mich auch so ein bisschen in diese Ecke.
Also ich weiß auch nicht, wo du diese, also es ergibt natürlich Sinn, Luca kriegt das Buch dann geschickt und findet dieses Buch, aber ich weiß nicht, wo du das findest.
Also das gebe ich, habe in meinem Reisegepäck, das jetzt abschließend, habe ich einen Koffer, also in meinem Reisegepäck gibt es eine Kiste, also eine Box, in der sind Notfallbücher drin. Das sind
wie
immer
krass
zwei.
Ist das? Also,
zwei sind da immer drin. Also wenn ich zum Beispiel meinen Rucksack gestohlen wird, wo mein aktuell zu lesendes Buch drin ist, habe ich ja nichts mehr zu lesen. Dann habe ich da aber kuratiert Bücher, die ich schon immer mal lesen wollte.
Das hast du da mal mit einer Therapeutin? Okay, ist das genial.
Nee. Aber ich habe da sind, also weißt, das Problem ist, die sind da immer drin. Da ist kein Druck, da ist jetzt nicht irgendwie wie zum Beispiel Good Girl, was ich jetzt bald lesen will, sondern das ist eben ein Buch, was 50 Jahre alt ist, was ich schon immer mal lesen wollte und es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden, dass ich dieses Buch lese. Und diese Bedingung wurde kürzlich erfüllt. Ich habe nämlich bevor ich Stalker gelesen habe, beziehungsweise Picknick am Wegesrand, auf dem Weg nach München, im Zug, jetzt hat sich mein Goodreads abgemeldet, das Geschenk durchgelesen und habe festgestellt, ich habe kein zweites Buch mitgenommen. Und dann habe ich einfach mein Notfallbuch aus der Kiste genommen. Ah ja, dann lese ich das jetzt.
Krass.
Ja, das ist krass.
Und dann habe ich es gelesen und war wirklich begeistert.
Schön.
Aber ich, also ich finde die Idee tatsächlich genial.
Notfallbücher müsst ihr haben.
Auch eine meiner größten Ängste.
Finanzielle Verarmung, Altersarmut, Kriege, und kein Notfall, Krankheit und kein Notfallbuch zu
nein,
haben.
Nein, tatsächlich ist wirklich so mein Worst Case, kein Buch dabei, Kopfhörer leer.
Ja, Hölle.
Oh, im Zug sitzt es mit eigenen Gedanken
das
sich beschäftigen.
Das ist wie Folter, als würde mich jemand foltern. Das
musst du was nachdenken.
Ja.
Hot Take zum Schluss. Wer viel liest, will sich nur nicht mit sich selbst beschäftigen und hat demnach Issues, die man vielleicht mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten klären könnte.
Cool, Thilo.
Wer viel liest, hat sehr viel Lust, den moralischen Kompass richtig zu tarieren und viele dir fremde Perspektiven zu erlangen.
Ist eine Frage, die ich gestellt habe. Keine ist, also
okay. Hot Take. Okay,
ja.
Ja,
du, ja, genau. Wer viel liest, möchte einfach auch manchmal in andere Welten und Lebensrealitäten fliehen. Das war's.
Geil, jetzt haben wir so 400 Kategorien in diesem neuen Podcast geschaffen. Die lassen wir uns nachher alle schön von ChatGPT aufarbeiten, damit wir sie beim nächsten Mal auch benutzen können.
Ja.
Vielen Dank, ihr beiden.
Danke dir.
Ich wünsche euch ein schönes, frohes Fest und neues Jahr.
Danke, ja. Euch auch.
Gebe ich zurück.
Der Hund muss raus.
Achso, noch ein Satz, ganz wichtig, ne, für uns, bevor wir jetzt hier, das läuft noch. Kauft bitte immer bei euren kleinen Buchhändlern um die Ecke.
Unbedingt.
Wenn ihr in Mitte seid, geht zu Coco. Wenn ihr in Friedrichshain seid, im hässlichen Teil der Frankfurter Allee, geht zu meiner Mutter in die Franz-Mittel-Buchhandlung.
Und wenn ihr ganz woanders seid, geht in jede kleine Buchhandlung, die nicht zu den Big Playern gehört.
Oder steigt in ICE, fahrt nach Berlin, geht in die Brunnenstraße. Oder
Hauptsache,
in die
ihr bestellt nicht bei Amazon.
Ja, das stimmt. Gebrauchte Bücher bei Rebuy.
Nee.
Für die, die keine finanziellen Mittel haben.
Und die
dann gebrauchte Bücher bei Rebuy.
Genau. Bei Rebuy, Medimops oder wo auch immer man
aber
Bücher
Medimops,
kaufen
kann. Also da kommt schon auch mal irgendwas raus. Also Medimops kann auch nicht gut. Also
meinst
das,
du?
Das ist, glaube ich, so. Auf jeden Fall, ich habe vor kurzem, um noch eine letzte Anekdote mit Medimops
zu erzählen. Du jetzt schon gesagt,
nie auf. Diese Folge hört nie auf.
Ich habe bei mir auch ausgemistet und ich kann ja Bücher nicht wegschmeißen. Habe dann bei Medimops viele Bücher in den Verkauf gegeben und dann habe ich festgestellt, aus Versehen, in diesem Verkauf wurden sehr viele Gameboy-Spiele von mir auch gegeben, die plötzlich sehr viel Geld gebracht haben. Und dann habe ich festgestellt, weil diese Gameboy-Spiele natürlich wahnsinnig wertvoll sind und Medimops die aber von mir jetzt bekommen hat für 8 Euro das Stück und dort wahrscheinlich für so 140 Euro das Stück weiterverkauft
wird. Ja, das ist doof.
Alles Verbrecher.
Ja.
Tschüss.
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 Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.